Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo zu einer neuen Mutmachgeschichte und auf die freue ich mich sehr, weil sie auf eine ganz andere Art und Weise Mut macht als viele Geschichten, die ich bisher gehört habe. Oft höre ich Geschichten herzkranker Kinder als eine Art Heldenreise mit vielen Auf und Abs am Anfang, vielen Niederschlägen und dann am Ende einem guten Ausgang. Die Geschichte von Elisa ist aber eine andere. Sie kam mit einem extrem komplexen Herzfehler zur Welt, bei dem nur eine Herzkammer komplett ausgebildet ist. Aber ihr Weg war weder hart noch steinig, noch gab es größere Rückschläge. Das Herz dieser Kinder muss normalerweise in 3 OPs aufwendig umgebaut werden und das bedeutet natürlich eine große Belastung für die jungen Patienten. Aber für Elisa war es nie so schwer, wie man es erwartet hätte. Sie hat alle Behandlungen überraschend gut weggesteckt und lebt auch heute ein ganz normales Leben. Das ist alles, was ich bisher über Elisa weiß, aber mich interessiert natürlich, wie das alles passiert ist und deswegen bin ich heute bei Elisas Familie und Elisas Mama Christine wird mir alle meine Fragen rund um die Geschichte ihrer Tochter beantworten. Hallo liebe Christine, willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Hallo Nina, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Ich habe jetzt schon ein bisschen gespoilert. Euer Weg war für die Diagnose eurer Tochter recht geradlinig, womit ihr sicher die Ausnahme von der Regel wart. Aber es war ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an klar. Magst du mal erzählen, wann und wie ihr vom Herzfehler eurer Tochter erfahren habt?
Ja, gerne. Also wir haben in der Schwangerschaft schon erfahren von dem Herzfehler. Das war eben vor dem Organscreening. Da war dann irgendwie klar, irgendwas stimmt nicht so ganz und wurden natürlich dann auch zu Spezialisten überwiesen. Und es hat sich bestätigt, dass mit dem Herzen es ganz und gar nicht mit rechten Dingen zugeht. Es war dann eigentlich relativ schnell klar, dass es auch nicht einfach nur ein kleines Löchchen im Herz ist, sondern wirklich sehr komplex und es darauf rauslaufen wird, dass die Elisa nach der Fontan-Methode operiert werden muss, also in verschiedenen Operationsschritten. Ja, gut. Und das hat sich dann auch tatsächlich bei der Geburt eben bestätigt.
100 Sekunden Herzwissen. Der Weg zum Fontankreislauf. Kinder mit nur einer funktionsfähigen Herzkammer, wie beim sogenannten Einkammerherz, können keinen normalen Blutkreislauf aufbauen. Damit sie trotzdem ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, gibt es den sogenannten Fontankreislauf, eine besondere Kreislauflösung, die meist in 3 OP-Schritten entsteht. Erster Schritt ist oft nach der Geburt ein Shunt, also eine künstliche Verbindung, damit Blut überhaupt in die Lunge fließt. Im zweiten Schritt, der Glenn-OP, meist mit 3 bis 6 Monaten, wird die obere Hohlvene direkt mit der Lunge verbunden. Und in der dritten, eigentlichen Fontan-OP, meist im Kleinkindalter, wird auch das venöse Blut aus dem unteren Körperteil ohne Umwege übers Herz in die Lunge geleitet. Das Herz pumpt dann nur noch das sauerstoffreiche Blut in den Körper. Das sauerstoffarme Blut fließt passiv in die Lunge, allein durch den Druckunterschied. Das funktioniert erstaunlich gut, braucht aber ein Leben lang Nachsorge, körperliches Feingefühl und regelmäßige Kontrollen. Und wie war das für euch? Also ihr seid wahrscheinlich auch nicht davon ausgegangen, wie man halt in der Schwangerschaft dass alles gut ist. Ja.
Ja,
wie war das für euch, das zu erfahren? Oder habt ihr das, also wenn du jetzt sagst, das erste Mal hast du beim normalen Frauenarzt davon gehört und dann seid ihr weitergeleitet worden. Wie war so diese Zeit, in der es irgendwie nicht so ganz klar war, auch was ist da? Wie war das für euch?
Ja, das war schon hart. Also es war das erste Kind und man freut sich natürlich und geht eigentlich überhaupt nicht davon aus, dass irgendetwas nicht stimmt. Und das war natürlich schon schon sehr, sehr belastend und eine sehr unruhige Zeit. Wir haben uns natürlich dann viel auch informiert, haben uns viel erklären lassen und versucht, wieder so einen klaren Kopf zu kriegen und einfach auch Entscheidungen zu treffen. Was macht man? Wie geht man damit um? Aber für uns war dann irgendwie, nachdem sich alles so ein bisschen geklärt hat und wir gewusst haben, es gibt einen Weg, war das irgendwie klar. Und uns war klar, wir gehen diesen Weg.
Und wurdet ihr da beraten in irgendeiner Form? Also vermutlich, wenn du jetzt sagst, es war dann klar, es gab einen Weg. Also wer hat euch da beraten? Vermutlich nicht der Gynäkologe.
Also die haben uns dann weiterverwiesen. Letztendlich sind wir dann im Herzzentrum in München gelandet. Da war dann auch nochmal wirklich die Feindiagnostik und auch nochmal die erwartete Diagnose. Und die haben uns natürlich beraten. Und wir hatten auch bereits da schon Kontakt mit den Kontaktschwestern vom Herzzentrum, die uns einfach auch mal gezeigt haben, wie sieht denn so eine Intensivstation aus? Wo ist man danach? Wo kann man unterkommen? Nämlich zum Beispiel in dem Ronald McDonald House. Wir wohnen jetzt in München. Wir haben damals aber noch nicht in München gewohnt. Und da war auch klar, ich muss hier in München entbinden, damit das Kind dann bestmöglich versorgt wird. Und die waren ganz, ganz wichtig für uns, weil die einfach so uns ganzheitlich abgeholt haben. Also jetzt nicht nur das Klinische, sondern auch, wo werden wir dann aufgefangen quasi, wenn das Kind da ist? Weil keiner wusste ja, was passiert. Das war eine Diagnose, die da im Raum geschwebt ist. Aber ob das dann letztendlich auch so kommt, das kann einem ja keiner vorher sagen.
Und das habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört, gerade bei so komplexen Herzfehlern ist es ja in der Schwangerschaft auch noch nicht ganz so sicher, ob sich das wirklich alles so entwickelt, wie man es vermutet. Also da kann man, nur wenn das Kind dann rauskommt, kann es da auch noch mal eine Überraschung geben, in beide Richtungen,
positiv und negativ. Absolut. Genau. Also da war es so, wir haben auch tatsächlich, habe ich mich auch informiert über Behandlungsmethoden im Mutterleib, da habe ich nämlich auch einiges gehört. Das kam dann bei uns nicht in Frage, das haben wir auch prüfen lassen, aber auch da war dann die Diagnose leicht verändert, aber es ist wirklich so, letztendlich, es ist eine Prognose. Und wenn das Kind da ist und das erste Mal wirklich geschallt wird, dann weiß man eigentlich erst, was kommt wirklich auf einen zu.
Wie hast du oder wie habt auch ihr als Paar dann die restliche Schwangerschaft erlebt? Hing da irgendwie immer so ein Schleier über euch oder war quasi ab dem Punkt, wo ihr wusstet, so geht's jetzt weiter, war es dann auch okay und du konntest dann quasi, genießen ist vielleicht das falsche Wort, aber du konntest irgendwie gut damit leben oder warst du schon ängstlich über die ganze Zeit dann?
Also irgendwie konnte ich schon gut damit leben. Also es war dann irgendwie, nachdem so klar war, wir gehen den Weg und es gibt eine Lösung, wie auch immer die aussieht und wir gehen das einfach, war für mich das eigentlich schon auch noch eine schöne Schwangerschaft. Also man hat schon natürlich gemerkt, wenn es dann so zum Ende hin ging, man hat natürlich so eine gewisse Angst, was passiert, wenn das Kind aus dem Bauch kommt, weil davor wussten wir immer, es geht ihm gut. Und es gab da auch ja keine Komplikationen, dass sie gesagt haben, ach, jetzt wird es aber irgendwann kritisch oder sowas, sondern es war eigentlich immer ganz gut entwickelt und gut versorgt. Und wir wussten natürlich nicht, was passiert, wenn die Geburt wirklich da ist und wenn das Kind dann draußen ist. Aber wir haben da einfach irgendwie vertraut, dass es gut wird. Und das war, glaube ich, auch das Richtige. Einfach positiv denken, weil ändern konnten wir ja sowieso nichts mehr.
Und jetzt hast du die Geburt schon angesprochen, also du musstest in München entbinden.
Ja.
Wie war das dann? Also wurde die Geburt geplant, also irgendwie mit einem Kaiserschnitt oder einer Einleitung oder war das wirklich so, dass du dann warten konntest, bis es losgeht?
Ja, also es war schon immer geplant, dass es eine spontane Geburt sein soll. Das haben die Ärzte so entschieden und ich fand das natürlich auch ganz gut. Es hat dann letztendlich, ich hatte einen Blasensprung und dann hat es sehr, sehr lang gedauert, bis da irgendwas vorwärts gegangen ist. Und da mussten sie dann schon auch so ein bisschen eingreifen, dass es auch wirklich dann irgendwann mal rauskommt. Und da habe ich so gemerkt, ich glaube, ich habe mich innerlich auch ein bisschen dagegen gewehrt, dass die Elisa geboren wird, weil ich ja nicht wusste, was passiert dann. Gut, aber es ist letztendlich dann auch alles gut gegangen bei der Geburt. Sie ist sofort weggekommen, weil sie hatte keine guten Werte natürlich, wo sie rausgekommen ist. Sie war wohl auch so leicht bläulich, ich habe das gar nicht mitbekommen und ist dann erst versorgt worden im Krankenhaus rechts der Isar. Genau, also ich habe sie gar nicht mehr irgendwie gesehen oder sie durfte auch gar nicht auf dem Arm. Aber ja, da ging es einfach darum, dass das Kind wirklich versorgt wird.
Und wie ging es dann weiter? Weil ich war,
Also für uns kam es ja überraschend. Für uns war es, ich habe in einer ganz anderen Klinik empfunden. Und mir hat man immer gesagt, ach Mensch, wenn du es gewusst hättest im Rechts der Isar, da hättet ihr dann noch bis zur OP zusammenbleiben können. War das bei euch so?
Nee, bei uns war das ein bisschen anders, sondern es war eigentlich klar, okay, sie kommt dann gleich ins Herzzentrum, weil sie muss dort wirklich geschallt werden, sie muss überwacht werden, weil ja auf jeden Fall klar war, dass es ein sehr komplexer Herzfehler ist. Und so war das dann auch. Es war, glaube ich, Vormittag irgendwann ist sie geboren worden und Nachmittag kam sie dann schon ins Herzzentrum. Also die Elisa ist auch einen Tag vor Weihnachten geboren. Also das war dann auch für mich ganz wichtig. Ich wollte halt Weihnachten dann auch bei meinem Kind eigentlich sein und konnte dann auch tatsächlich entlassen werden am nächsten Tag. Und mein Mann ist mitgefahren mit ihr zum Herzzentrum und konnte sie da begleiten. Also sie war da auch in einem guten, transportablen Zustand, sagen wir es mal so.
Okay. Und und dann hast du gesagt, also dann wurde sie wahrscheinlich geschallt, um erstmal zu gucken, wie ist da eigentlich der Stand? Mhm. Was kam da raus? Hat sich das dann nochmal verändert zu dem, was ihr in der Schwangerschaft erfahren habt in irgendeiner Form?
Ja, also es war dann so, sie kam dann ins Herzzentrum und da wurde dann eben die wirkliche Diagnose gestellt. Also es hat sich ein bisschen zum Besseren verändert, denn es wurde davor eher gedacht, dass der rechte Ventrikel der Hauptventrikel ist, der da ist. Letztendlich war es dann aber eher der linke, was natürlich ein bisschen besser ist. Alles andere war relativ ähnlich, wie es schon erwartet wurde. Es ist bei ihr sehr, sehr viel, was nicht so ist, wie es war oder wie es sein soll. Aber das war auch gleichzeitig das Glück, denn dadurch hat sich das so ein bisschen ausbalanciert. Also das heißt, sie konnte damit gut umgehen und gut damit leben. Sie war dann eben im Herzzentrum auch tatsächlich zur Überwachung, aber es musste eigentlich nicht wirklich interveniert werden. Also sie hat selber geatmet, sie ist nicht beatmet worden. Sie hat natürlich ein paar Medikamente gehabt, so um ein bisschen auszuschwemmen und dass da auch wirklich alles gut überwacht ist und wurde auch am Monitor überwacht. Aber sie war auch nicht lang auf der Intensivstation. Mhm. Wirklich nur ein paar Tage, weil man gemerkt hat, okay, da stimmt so viel nicht, dass es dann doch schon wieder irgendwie im Moment passt.
Verrückt.
Ja, das waren wir auch ziemlich verrückt. Und es war auch dann wirklich so, man konnte sie dann auch auf der Intensivstation schon wirklich auch in den Arm nehmen. Und wir sind dann relativ bald auch auf Normalstation gekommen. Und da konnte man natürlich auch dann mit ihr umgehen wie mit einem normalen Baby.
Mhm. Wie ging, also ja, erstmal wurde dann nochmal am Plan was geändert. Du hast ja gesagt, also in der Schwangerschaft gab es einen Plan, wie ihr vorgehen wollt oder wie die Ärzte vorgehen wollten. Wahrscheinlich hattet ihr dann auch schon so ein bisschen so einen Zeithorizont, wann was stattfinden soll. Hat sich da nochmal was getan?
Ja, und auch zum Positiven zu uns, weil normalerweise sind es ja 3 OP-Schritte und der erste OP-Schritt ist so in den ersten Tagen. Und weil es bei ihr ja wirklich einfach sehr, sehr komplex alles war, aber trotzdem gepasst hat, haben wir uns den gespart. Und es hieß, sie muss jetzt nicht operiert werden. Das können wir jetzt erstmal so lassen. Und es war klar, wir brauchen Schritt 2 und 3. Und Schritt 2 war ja immer so mit 3-4 Monaten geplant. Und daran wurde dann auch wirklich festgehalten.
Ja. Und in der Zeit wart ihr aber im Herzzentrum? Oder
nein,
durftet ihr da zwei?
Wir durften nach 10 Tagen nach Hause. Wir sind nach 10 Tagen quasi entlassen worden mit dem Kind. Und ohne Monitor.
Cool.
Also das war natürlich für uns, besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Und ich hatte dann auch eben wieder am Heimatort also einen Kinderarzt, der gleichzeitig Kinderkardiologe war, der dann die Betreuung auch übernommen hat. Also wir mussten da auch nicht ständig hin, aber natürlich schon zu regelmäßigen Kontrollen, natürlich auch zu den U-Untersuchungen. Der konnte da auch so ein bisschen gucken und mich da einfach auch sehr, sehr gut halt beraten. Weil wenn man das erste Mal Mama ist, sehr, sehr viele Fragen. Und wenn das Kind irgendwie mal das Gefühl hat, es hat vielleicht Fieber oder irgendwie Schnupfen oder was weiß ich irgendwas, ist es natürlich super, wenn man dann in dem Fall zum Kinderarzt geht und der sieht das auch als Kinderkardiologe. Und da habe ich mich auch sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt.
Ja, glaube ich. Das ist irgendwie immer super, gell, wenn man so ein Netzwerk hat, wo man sich dann halt auch wohlfühlt und sich nicht denkt, kann ich da jetzt fragen oder ist das nicht doof oder bin ich dann nicht irgendwie die
absolut.
Helikoptermutter?
Ja, und tatsächlich war es auch so, dadurch, dass wir auch eine Zeit lang erstmal im Herzzentrum waren, hat man da auch so ein bisschen was von der Babypflege mitbekommen, so ganz normal. Ich meine, wenn man das erste Mal ein Kind hat, man muss wickeln und pflegen und versorgen. Und da war eigentlich immer ja jemand da, der das so ein bisschen auch an der Hand genommen hat. Und auch nochmal natürlich die Besonderheit mit dem Herzkind, wie man damit umgeht, Medikamentengabe und sowas. Weil sowas hatten wir schon am Anfang auch, dass sie natürlich ein paar Medikamente hatte, einfach damit wirklich alles stabil ist. Aber ansonsten war alles gut.
Schön. Und hattet ihr eine Nachsorge in irgendeiner Form, eine Nachsorgeschwester oder nicht? Oder kommen die immer erst nach OP? Ich weiß gar nicht.
Ja, also wir hatten tatsächlich eine Hebamme, eine ganz normale, die das auch halt, wie sie jede andere Familie auch unterstützt, hat sie uns auch unterstützt. Mhm. Die wusste das auch und war da eigentlich ganz cool drauf, was natürlich auch schön ist, wenn jemand einfach dann ja, Sicherheit ausstrahlt und die einem auch mitgibt. Und wir hatten damals auch eben das Glück, dass wir uns auch an die Kontaktschwestern vom Herzzentrum immer wenden konnten. Das war ja Frau Beckmann und Frau Lemmer damals, die Kinderärztin noch, wenn wir Fragen hatten. Weil natürlich hat man Fragen auch. Mhm. Das Kind hat irgendwie eine marmorierte Haut. Da weiß man nicht, ja, ist das jetzt normal? Hat es ein anderes Baby vielleicht auch? Oder ist das, weil die Sauerstoffsättigung schlecht ist? Oder irgendwie solche Dinge. Also ganz einfache Sachen. Und ja, da hatten wir eigentlich immer Ansprechpartner, wo wir uns mal hinwenden konnten.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Okay, das heißt, es hört sich jetzt für mich so an, als wäre die Zeit, in der ihr dann zu Hause wart, bis zur ersten OP eigentlich relativ entspannt auch gewesen. Also, dass du jetzt gar keine großen Ängste hattest oder also halt das, was man normalerweise hat mit dem Baby, dass man halt frisch zu Hause hat. Also, oder war es doch nicht ganz so?
Ja, also es beschäftigt einen natürlich schon. Also es ist nicht so, man ist wachsam. Also ich würde es mal sagen, so mal ist wachsam. Ich habe auch immer neben ihr geschlafen, weil ich wollte einfach sehen, okay, wenn ich aufwache, atmet sie noch. Also das sind so ganz solche Dinge. Vielleicht hätte ich das auch gemacht, wenn es ein normales Kind in Anführungszeichen gewesen wäre. Aber das schon. Also man ist einfach sehr aufmerksam, sehr wachsam, sehr vorsichtig. Man wägt auch immer ab, ja, nehme ich das Kind damit hin, das könnte ja sich vielleicht da irgendwas einfangen oder irgendeine Krankheit oder irgendwie sowas oder geht es jetzt? Das schon, aber trotzdem, da sie ja in einem sehr guten Zustand eigentlich war und keine irgendwie medizinische Unterstützung im Sinne von ein Beatmungsgerät oder gebraucht hat oder dass man sie an einen Monitor anschließen musste, war das natürlich schon jetzt halt auch nicht so ganz eine dramatische Zeit, sondern eigentlich schon eine schöne Kennenlernzeit.
Okay. Und dann ging es in Richtung erste OP.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, also gut, es war ja dann klar, auch wenn es jetzt alles ganz gut ausschaut, die OP muss sein. Dann kommt man natürlich als erstes mal zum Herzkatheter, um nochmal eine genaue Diagnose von innen zu stellen, damit auch klar ist, was wird gemacht. Da war sie dann eben ja so ungefähr 3 Monate alt. Das war natürlich dann schon auch nochmal so eine Ausnahmesituation, weil auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Herzkatheter ist, ich kannte das vorher einfach auch nicht und man macht sich natürlich da seine Gedanken. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich halt ein Kind hat, wo man das Gefühl hat, ja, das ist doch ganz normal, da passt doch eigentlich alles, es sieht ganz normal aus, es verhält sich ganz normal. Ja, und dann war aber klar, jetzt geht's halt irgendwie los. Und dann war mir beim Herzkatheter, den hat sie dann auch gut überstanden, also so wie es halt auch sein sollte, da ist man dann eigentlich ja eine Nacht quasi zur Beobachtung drinnen, ob auch wieder alles passt. Das ist ja auch ein relativ kleiner Eingriff. Da wurde ja einfach nur geschaut, was ist los. Und dann durften wir wieder nach Hause. Und es war aber klar, dass dann relativ schnell die OP kommt. Mhm. Nicht, weil es dringend ist, sondern weil man es einfach sehr, sehr gut planen konnte bei ihr. Und wir hatten dann eben den OP-Termin im April. Also da war sie dann so ungefähr 4 Monate alt.
Okay. Und Ja, also stelle ich mir auch hart vor, gell? Wenn man irgendwie, also wenn die OP so alternativlos ist, weil das Kind einfach anders nicht überleben kann, dann ist der Weg irgendwie klar. Aber wenn du da dein Kind abgibst und weißt, irgendwie wird es ja auch so funktionieren, stelle ich mir schon schwierig vor, gell?
Ja, auch, ja gut, da war es natürlich dann schon so, wie, ich meine, man wird ja auch von den Ärzten wirklich auch beraten. Und es war einfach klar, auch wenn sie jetzt gut aussieht, es ist nicht in Ordnung und es muss gemacht werden. Und es war dann eben auch für uns so, okay, wir müssen halt da einfach durch. Und das Einzige, was wir tun können, ist, irgendwie halt begleiten. Und das war richtig, richtig hart, natürlich an der OP-Schleuse, weil man weiß ja auch nicht, in welchem Zustand kriegt man das Kind praktisch zurück. Ich kann mich auch erinnern, wir haben am Abend davor noch gebadet und dann siehst du auch natürlich ein letztes Mal dein Kind, das keine Narbe hat. Also das sieht einfach so unversehrt quasi aus und du weißt, du gibst es jetzt ab und du hast keine Ahnung, wie bekommst du es wieder zurück. Aber auch da war einfach so, es hilft ja nichts. Wir mussten da durch und haben gesagt, okay, wir vertrauen da einfach, das sind tolle Ärzte, die werden das schon machen und wissen, was sie machen. Und sie haben uns auch davor gesagt, dass die Ausgangsvoraussetzungen einfach gut sind, dass sie in einem guten allgemeinen Zustand ist. Sie hatte ein gutes Gewicht und dann haben wir gedacht, das wird schon. Und ja, so war es dann letztendlich auch. Die OP ist sehr, sehr gut verlaufen. Alles wie gewünscht. Sie hat auch, ja, ich glaube so 5-6 Stunden oder sowas gedauert. Also es war alles ganz normal im Rahmen. Wir haben uns versucht, in der Zeit einfach abzulenken, haben natürlich da gesessen und haben auf diesen Anruf gewartet und waren super happy, wo es dann hieß, alles gut gelaufen, sie ist auf der Intensivstation, sie können jetzt dann zu ihr. Das war schon wirklich dann eine riesengroße Erleichterung und sie dann auch zu sehen. Ja, sie sah anders aus, sie war sehr aufgedunsen, natürlich mit 1000 Kabeln und Schläuchen, aber es war auch irgendwie okay für uns, also weil man wusste ja, die sind da, um sie zu versorgen und nee, es war kein schöner Anblick, aber für uns hat eigentlich nur gezählt, OP gut verstanden, Kind in gutem Zustand.
Ja. Und gab es da dann irgendwie Komplikationen? Du hast jetzt schon gesagt, es ist gut verlaufen, aber oft ist ja dann auch nochmal so diese Stabilisierungsphase danach gar nicht so unkritisch. Also, dass das Herz dann von selber wieder auf diese neue Konstellation, quasi auf diese Umbaumaßnahmen gut reagiert und dann selber wieder auch zu schlagen anfängt und so. Gab es da irgendwas bei euch?
Nee, also ja, das ist eigentlich gut angesprungen und der Körper hat eigentlich diese neue Art des Kreislaufs recht gut toleriert. Das war ja auch erst praktisch der erste Schritt, wo ja nur die Hälfte operiert wird von dem, was später mal der Zustand sein soll. Und sie hat sich da eigentlich ganz gut dran gewöhnt und es gab keine Komplikationen. Also letztendlich ist das alles ganz gut verheilt, ihre Werte waren gut. Ich meine, das dauert ja auch immer so ein bisschen natürlich, bis sich das alles einpendelt, aber es war alles so in dem tolerierbaren und guten Bereich, so wie es halt sein sollte. Ja, und wir waren dann eigentlich 12 Tage nach OP durften wir wieder nach Hause. Ja, also wir waren Intensivstation, Normalstation und dann durften wir wieder nach Hause, wurden wir wieder entlassen.
Und die zweite OP war dann wann? Also hat sie sich quasi auch nochmal nach hinten verschoben, weil dann irgendwie das besser war als geplant? Nee, oder war das wie?
Da war es genauso. Also es war auch klar, ungefähr, wenn sie so zwischen 2 und 3 wird der zweite OP-Schritt sein. Und das ist auch dabei geblieben. Also sie hat sich auch danach, also nach der ersten OP, einfach gut entwickelt. Sie ist, natürlich muss man das Kind, ich meine, das ist es ist geöffnet worden, das muss alles wieder zusammenwachsen. Da musste man auch natürlich extrem vorsichtig sein. Und das war auch schon so, dass man da immer so ein bisschen die Angst hatte, man macht irgendwas falsch oder man reißt das Kind wieder auseinander oder irgendwas, wenn man einen falschen Handgriff macht. Aber ich habe mir da einfach Zeit genommen und die Zeit wirklich mit ihr dann verbracht, mich um sie gekümmert. Sie war so nach 6 Wochen, kann man sagen, wiederhergestellt quasi. Und danach hat sie sich auch normal entwickelt, wie ja jedes andere Baby auch. Sie hatte da keine irgendwie Entwicklungsverzögerungen oder irgendwelche Rückstände. Die Sauerstoffsättigung war gut, natürlich noch nicht so wie beim normalen Kind, aber schon gut. Und und so ging das halt dann weiter bis nach 2 Jahren, wo dann klar war, jetzt steht der nächste OP-Schritt an. Also ich muss sagen, wenn man sie alleine sieht, hätte man ihr eigentlich wenig angemerkt. Wenn man sie natürlich im Vergleich mit anderen Kindern gesehen hat, hat man schon immer ein bisschen was gemerkt.
Inwiefern?
Also dass sie einfach schon natürlich manchmal ein bisschen blasser war, wenn es kalt draußen war, so ein bisschen bläulich. Auch die Lippen, da hat man das natürlich schon gesehen. Auch, dass sie einfach nicht so viel gerannt ist vielleicht wie andere Kinder. Also sie hat sehr, sehr viel Interessen schon immer gehabt, aber es ging viel so in das Kreative, also irgendwie so basteln, malen, machen und spielen und gar nicht so um das Rennen. Also deswegen ist es vielleicht nicht so aufgefallen, weil sie halt auch sich ja nicht so mit anderen Kindern gemessen hat quasi. Wer rennt jetzt schneller oder wer ist aktiver oder wer ist eher irgendwo raufgeklettert. Sie ist da einfach immer sehr bedacht gewesen und so, naja, schon mal was ausprobiert, aber ihre Stärken lagen oder liegen auch einfach ein bisschen woanders. Und ja, also deswegen, man hatte auch da wieder das Gefühl, man gibt ein Kind, das eigentlich in einem guten Zustand ist, wieder in eine Operationssituation, in eine OP. Also waren wir wieder eigentlich genau gleich. Es kam als allererstes der Herzkatheter wieder, da wurde wieder geguckt. Bleibt mal bei dem Plan, wie man sich das so gedacht hat mit dem Operieren. Und war dann auch so. Und dann relativ kurz danach die OP. Das war dann auch ein bisschen nervenaufreibend, weil wir tatsächlich sie zweimal verschoben wurde. Also wir waren schon da und dann hieß es, okay, es gibt einen Notfall, wir müssen nach hinten verschoben werden. Das zweite Mal, okay, es geht immer noch nicht, sie kann auch nicht in OP, ist auch nicht sicher, ob sie heute
an den Tag verschoben.
Also sie waren schon da, sie war nüchtern, quasi auch an dem Tag dann noch ein zweites Mal und dann war auch nicht ganz klar, ob sie überhaupt noch operiert werden kann und das ist natürlich schon nervlich echt belastend, vor allem mit einem Kind, das nüchtern bleiben muss und dann auch, irgendwie will man es ja dann auch, dass es einfach man hinter sich hat, weil man trägt diesen Gedanken und diese Ängste ja einfach immer weiter mit sich. Und sie ist aber tatsächlich noch am späten Nachmittag operiert worden. Okay. Und ja, auch da kam dann der Anruf, alles gut gelaufen.
Jetzt in der Zeit dazwischen, das war ja relativ lang, gell? So drei Jahre eigentlich, oder?
Ja, so ein bisschen über zwei, ja.
Ein bisschen über zwei. Hattet ihr in der Zeit Kontakt zu anderen Familien? Weil ich erinnere mich zum Beispiel an ein paar, die auch in unserer Zeit, als wir im Herzzentrum waren, zwischen der ersten und der geplanten zweiten OP komplett da bleiben mussten, obwohl es überhaupt nicht geplant war und die halt wirklich ja schon viel mitgenommen haben und so. Nicht, dass ich da jetzt ein schlechtes Gewissen hatte, ich kann ja auch nichts dafür, ne, dass es bei einem selber irgendwie anders läuft, aber ja, wo ich schon viel so dachte, die hat es schon echt auch hart getroffen, so dass wir jetzt hier einfach rausgehen können und die hier noch, keine Ahnung, Monate liegen wahrscheinlich mit ungewissem Ausgang. Habt ihr da andere Familien getroffen oder mit denen Kontakt gehabt, wo ihr gesehen habt, also im Vergleich so, wie positiv das bei euch eigentlich läuft?
Also so nicht direkt. Wir haben natürlich, klar, also das erste Mal dann im Herzzentrum waren und so, da sieht man schon auch andere Familien. Und wir haben schon auch im Nachhinein tatsächlich mitbekommen, dass es bei manchen Familien nicht gut ausgegangen ist, dass auch das Kind teilweise verstorben ist oder sie noch mehr Operationen gebraucht haben. Aber das haben wir eigentlich nicht direkt mitbekommen, weil wir Kontakt hatten, sondern ja, man ist ja auch so ein bisschen organisiert als Herzfamilie oder Herzkind-Mama. Man liest vielleicht auch mal in irgendwelchen Foren oder Gruppen mit und kriegt es dann schon mit, dass es anderen nicht so gut geht oder beziehungsweise auch dann die Geschichte vielleicht nicht so gut ausgegangen ist. Das haben wir mitbekommen. Aber so richtig Kontakt hatten wir eigentlich nicht.
Hat es irgendwie was mit euch gemacht? Also klar, man freut sich dann natürlich irgendwie und auf der anderen Seite ist man betroffen für die anderen, aber irgendwie so, dass man...
Ja, also ich meine, man ist natürlich sehr, sehr dankbar, dass es einem gut geht. Klar, man hat auch manchmal schon, denkt man sich so, oh, das ist einfach ja irgendwie unfair, dass es anderen dann vielleicht mal nicht so gut geht oder dass die Geschichte einfach anders verläuft oder nicht so einfach. Aber man ist natürlich gleichzeitig unglaublich dankbar, dass es bei einem einfach gut läuft. Ja, man ist da schon im Zwiespalt auf jeden Fall, ja.
Und hast du irgendwie eine Idee oder hatten die Ärzte eine Idee, warum es bei euch so außergewöhnlich gut läuft? Also besser ja auch als geplant?
Ach, keine Ahnung. Also ich glaube, da ist einfach viel zusammengekommen. Erstens mal, dass einfach es nicht nur ein typischer Herzfehler war, sondern ganz viele Sachen auf einmal, die sich irgendwie ausbalanciert haben. Dann, sie hatte einfach ein gutes Geburtsgewicht. Also das ist ja schon mal eine gute Ausgangssituation. Gab keine Nebenbaustellen. Das ist ja oft auch so, dass es vielleicht noch irgendwas anders gibt, was nicht so gut läuft. Ja, sie hat sich einfach grundsätzlich gut entwickelt. Ja, auch ihre Zeit, zum Beispiel vielleicht auch, sie hat keine irgendwelche, vermutlich war einfach kein Sauerstoffdefizit irgendwann da, weil manchmal gibt's ja dann auch einfach Schädigungen an anderen Stellen oder sowas. Ja, ich glaube, man weiß gar nicht, das ist einfach so. Ich meine, so wie kein Herzfehler wirklich gleich ist, ja, haben wir zwar was sehr Komplexes erwischt, aber irgendwie läuft's gut.
Sehr schön. Genau, du hast es jetzt ja gerade schon angesprochen. Viele Kinder mit komplexen Herzfehlern haben ja dann auch Folgediagnosen, also Entwicklungsverzögerungen oder Verhaltensauffälligkeiten oder Konzentrationsprobleme oder was auch immer. Auch da gab es bei euch im weiteren Verlauf nichts, was auffällig gewesen wäre?
Nee, bis jetzt tatsächlich nicht. Also da ist einfach so, wir waren da auch immer sehr, sehr wachsam, haben natürlich immer das Kind gut beobachtet und geschaut, weil wenn man natürlich irgendwas feststellt, dann kann man ja auch intervenieren. Aber es war eben auch so, sie war dann auch, ja, mit so einem Jahr war sie tatsächlich auch in der Kita, nur ganz wenig Stunden, aber so ein bisschen. Das hat ihr einfach auch gut getan, Kontakt mit anderen Kindern. Und da konnte man natürlich auch dann nochmal sich ja austauschen mit dem Betreuungspersonal, die das Kind nochmal aus einer anderen Sicht natürlich sehen. Weil als Mama sieht man immer sein Kind, das macht alles ganz toll und ist super entwickelt. Aber die können den konkreten Vergleich machen. Und da waren wir immer im Austausch und da ist auch eigentlich nichts aufgefallen, dass sie irgendein Kind in irgendwas nachsteht. Ich meine, jedes Kind ist sowieso individuell und der eine krabbelt schneller, der andere spricht schneller oder so und sie war da irgendwo immer im Mittelfeld. Und ja, so ging das dann auch einfach auch weiter. Also wir haben dann, ich meine, in der Kita-Zeit ist nichts aufgefallen. Sie kam ja dann auch in den Kindergarten nach der zweiten OP, ganz normal, in Regelkindergarten. Auch da ging es wieder darum, ich habe schon damit gerechnet, dass dann irgendwo mal vielleicht eine Grenze kommt, wo man dann einfach sagt, naja, jetzt kommt irgendwas zum Tragen, was davor einfach nicht aufgefallen ist. Aber auch in der Kindergartenzeit ist tatsächlich ja nichts aufgefallen. Sogar zum Beispiel so feinmotorisch und so war sie sogar besonders weit. Mhm. Also was ich ganz erstaunlich fand, weil auch gerade durch die zweite OP, wo sie ja dann auch wieder ja einige Zeit gebraucht hat, bis sie sich wieder regeneriert und davon erholt, hat sie eigentlich keine Rückschritte gemacht. Die Entwicklung ist stehen geblieben, also sie ist nicht weitergegangen, aber sie hat danach relativ schnell aufgeholt. Okay. Ja, und genau, deswegen ist da auch nicht wirklich was aufgefallen dann in Bezug auf die anderen Kinder. Sie ist nach wie vor so, dass sie jetzt hat, ja, ihre Stärken liegen sicher jetzt nicht im Sport. Sie macht das unglaublich gern, aber halt auf Freizeitniveau. Mhm. Also jetzt sicher nicht, dass sie so Ambitionen hat. Sie möchte jetzt gern Profiturnerin oder sowas werden, aber sie geht unglaublich gern in Sportunterricht und auch einmal in der Woche so zum Freizeitturnen. Das macht ihr Spaß. Aber ihre Stärken liegen garantiert eher vielleicht im kreativen Bereich oder sprachlichen.
Gut, das.
Ja, aber wie bei anderen Kindern auch.
So, ja, genau.
Ja.
Ihr habt ja noch ein zweites Kind.
Ja.
Wie war das für euch? Habt ihr da davor mal drüber nachgedacht, ob das für euch irgendwie ein Thema ist, kritisch sein könnte? Habt ihr da in irgendeiner Form eine Beratung in Anspruch genommen? Oder wusstet ihr, dass der Herzfehler eurer Tochter jetzt keine genetischen Ursachen hat in der Hinsicht, dass ihr euch da Gedanken machen müsst?
Ja, also es wurde, war jetzt relativ klar, dass es wirklich eine Laune der Natur war und keine genetischen Gründe hat. Und ja, für uns war klar, wir hätten gerne auch ein Geschwisterchen. Und wir haben natürlich uns darüber Gedanken gemacht. Aber so wie das damals halt so ein Sechser im Lotto war, haben wir gedacht, okay, zweimal ein Sechser im Lotto, weiß nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und wenn es so ist, dann ist es so. Und ja, es war natürlich auch klar, dass dann bei der Feindiagnostik immer besonders gut geguckt wird. Wir waren auch da tatsächlich bei Spezialisten, damit einfach nichts übersehen wird, sollte da irgendwas sein. Aber die haben dann auch ja so ein Mini-Löchlein nach der Geburt festgestellt. Aber ja, das hätten sie wahrscheinlich gar nicht festgestellt, wenn da nicht so intensiv geschallt worden ist. Und das hat keine Auswirkungen.
Ja, und ist wahrscheinlich mittlerweile verwachsen.
Ja, genau.
Ja. Ja. Okay. Also und auch da hatte ich das jetzt in der Schwangerschaft nicht in irgendeiner Form beunruhigt oder so, weil du warst ja gut irgendwie
betreut. Ja, ich war ja gut betreut und eben, ich glaube, es ist einfach so, man ist halt auch da einfach vorsichtig, die Ärzte wissen Bescheid und gucken einfach 3-4 Mal hin und dann, ja, war einfach, sie haben nichts gesehen, gut, wenn es so gekommen wäre und man hätte danach noch irgendwas festgestellt, ja, dann wäre es halt so gewesen. Mhm. Aber da war ich eigentlich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass das alles irgendwie gut wird.
Okay. Wie geht's deiner Tochter und euch heute? Also hat sie in irgendeiner Form Einschränkungen? Und also ich sage jetzt auch mal, ne, auch wenn du jetzt sagst, sportlich ist jetzt nicht ihre Stärke, aber ist sie da auch, dass sie dann irgendwie mal merkt, da muss sie sich dann auch mal nach einer Viertelstunde hinsetzen oder bei Hitze oder in irgendeiner Form? Also ist der Herzfehler bei euch im Alltag überhaupt ein Thema?
Ja, also es ist schon natürlich in gewisser Weise ein Thema, weil man denkt ja schon auch irgendwie dran. Auch wenn man ihr das nicht ansieht, aber man denkt natürlich schon auch an den Herzfehler. Und es gibt schon einfach Dinge, die ich berücksichtige. Also zum Beispiel, weil du gesagt hast, Hitze. Also Hitze ist was, was sie nicht so gut verträgt. Das merke ich einfach, weil sie dann etwas ruhiger wird und man schon das im Gesicht ihr irgendwie auch ansieht. Und dann, ja, gehen wir halt in den Schatten oder schauen eben, dass sie nicht lange großer Hitze ausgesetzt ist. Ja, also wir hatten halt auch das Glück jetzt wirklich im Kindergarten, auch in der Schule, dass sie immer Betreuer hatte, die einfach ja, sie so nehmen, wie sie es ist, und die wissen Bescheid. Also ich bin da immer in ganz großen Austausch. Ich sage ihnen das natürlich auch, dass sie nichts sehen werden, aber man natürlich das nicht vergessen darf, dass sie diesen Herzfehler hat und immer gucken sollen, wenn ihnen irgendwas auffällt oder sie einfach nicht an Leistungsgrenzen bringen sollen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, im Sport. Ich meine, wenn die Sport machen, dann kann der Lehrer noch 10-mal sagen und mach nochmal und probier's nochmal und kannst du noch schneller rennen und weiter. Oder er kann einfach sagen, wenn sie eine gute Leistung gebracht hat, super gemacht. Hast du toll gemacht. Und dann kommt sie nicht an eine Grenze, wo sie sagen muss, oh, jetzt kann ich aber nicht mehr, jetzt muss ich mich hinsetzen. Und das finde ich einfach super wertvoll, wenn man eben ja Leute hat, die auch das Kind betreuen, die einfach so damit umgehen, dass das Kind nicht an die Grenzen kommen muss und einfach auch nicht auffällt. Es ist natürlich mir auch klar, irgendwann wird vielleicht mal eine Grenze eben kommen. Die Anforderungen werden höher. Es kann auch natürlich sein, jetzt kann sie sich in der Schule, sie ist ganz normal in der Regelschule in der 2. Klasse, gut konzentrieren, kommt überall gut mit. Es kann auch sein, wenn es dann mal um die weiterführende Schule geht, dass man da einfach feststellt, dass da irgendwo mal eine Grenze erreicht ist. Aber wir gucken halt immer in dem Hier und Jetzt und schauen halt einfach da, dass sie irgendwie so mitkommt, dass sie nicht in Watte gepackt wird, dass sie keine Sonderrollen hat, wenn es nicht irgendwie nötig ist, aber dass immer jeder Bescheid weiß und irgendwelche Anzeichen wahrnimmt, wenn vielleicht irgendwas mal nicht mehr so läuft, wie es sein sollte. Oder sich einfach auch, es kann sich ja immer auch was verschlechtern, es können sich Engstängeln bilden, es kann dadurch die Sauerstoffsättigung beeinträchtigt sein, es kann die Herzfunktion schlechter werden oder sowas, das kann ja immer passieren. Aber ja, wir leben einfach ganz normal im Hier und Jetzt und versuchen halt immer alles wahrzunehmen, damit wir dann dementsprechend reagieren können.
Was würdest du sagen, wie ist es für die Elisa? Also spricht sie da manchmal drüber? Nimmt sie das in irgendeiner Form wahr? Ist es irgendwie für sie ein Thema? Interessiert sie sich, keine Ahnung, für medizinische Themen besonders oder so? Also was würdest du sagen, wie geht es ihr mit ihrer Geschichte so? Kann sie sich vielleicht auch noch dran erinnern an die zweite OP?
Also sie kann sich an die OP überhaupt nicht dran erinnern. Das ist einfach, da war sie einfach zu klein. Sie hat auch irgendwie keine schlechten Krankenhauserinnerungen oder sowas. Sie kann sich einfach an gar nichts erinnern. Sie interessiert sich schon, weil sie sieht das natürlich auch an ihrer Narbe, dass da irgendwie was ist. Und es gibt natürlich schon immer wieder Situationen, wo ich auch sag, da müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen. Es ist so heiß. Vielleicht gehen wir jetzt mal wieder in Schatten. Dann sagt sie, vertrage ich die Hitze nicht oder sowas. Also da merkt sie dann schon auch, dass es manchmal so Dinge gibt, wo ich ein bisschen vorsichtiger bin. Und sie nimmt tatsächlich ja jeden Tag Coumadin, also in Anführungszeichen Blutverdünner, das merkt sie natürlich auch. Ich muss ja auch den INR selber messen, das heißt, da müssen wir pieksen. Und da ist ihr natürlich dann schon klar, da ist irgendwas. Wir sprechen eigentlich immer von einem komplexen Herzfehler. Wenn ich mit ihr so darüber rede, das kann sie nicht so ganz einordnen. Sie weiß halt, irgendwas stimmt da nicht so ganz, aber es funktioniert und sie kann damit gut leben. Also sie selber merkt irgendwie auch nicht wirklich Einschränkungen. Also weil sie gut in der Klasse integriert ist, weil sie eben auch einen Lehrer hat und alle Personen, die einfach das gut machen, muss man wirklich sagen. Da haben wir einfach auch ganz viel Glück, dass sie da eben keine Sonderrolle einnimmt. Und deswegen kriegt sie es eigentlich im Alltag nicht wirklich zu spüren. Es ist auch so, ich meine, die kleine Schwester nimmt das ja auch alles mit wahr und die hat sich auch schon mal bitterböse beschwert, warum nur die Elisa gepiekst werden muss und da Blut abgenommen werden muss und bei ihr nicht. Also ich glaube, ihr war nicht klar, dass das natürlich auch etwas unangenehm ist, sondern sie dachte eher so an die Gummibärchen, die es danach gibt. Aber ja, es gehört halt einfach zu unserem Leben dazu. Das ist irgendwie schon so eingespielt und auch eben die tägliche Medikamentengabe. Ja, die kennen es ja auch gar nicht anders.
Ja. Würdest du sagen, die Erfahrung jetzt hat irgendwas mit dir oder mit euch auch als Familie gemacht? Also keine Ahnung, dass sich deine Prioritäten irgendwie verändert haben oder deine Sicht auf die Dinge, aufs Leben, auf die Welt, wie auch immer. Also dass du jetzt sagst, das merke ich schon, das ist anders seitdem.
Ja, also ich glaube schon. Es ist halt einfach, man ist halt unglaublich dankbar. Also man ist einfach unglaublich dankbar, dass man vielleicht, ja, man hat halt diese Diagnose, aber dass wir trotzdem ein ganz normales Leben leben dürfen. Und man ist dankbar für alle Leute, die in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt sind. Ich meine, das sind auf der einen Seite natürlich die Ärzte, die sie operiert haben. Also ich meine, das ist denen zu verdanken, dass das so ein Operationsergebnis war. Alle die Krankenschwestern, die Nachsorgeschwestern, die Kontaktschwestern, das Zentrum Univentrikuläres Herz, also lauter solche Dinge. Man ist, man spürt einfach eine sehr, sehr große Dankbarkeit und einfach auch so an den kleinen Dingen. Ich finde, es sind andere Dinge, sind einfach wichtig. Es ist nicht wichtig, ob das Kind die beste Note heimbringt oder irgendwie was weiß ich was oder irgendwas besonders gut kann, sondern es ist einfach für uns wichtig, dass es überhaupt irgendwas kann. Also, dass es einfach ganz normal beim Leben mitschwimmt und glücklich und zufrieden ist. Und das, glaube ich, das spürt man, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, nochmal ganz anders.
Ja, glaube ich auch. Also, ging mir schon auch so. Was würdest du Eltern mitgeben, die jetzt so ganz am Anfang ihrer Reise stehen? Also die jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, wo es hingeht, wie das alles wird und so. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das hat uns wahnsinnig durch die Zeit getragen, das hat uns geholfen, das war irgendwie so ein, ja, irgendwie, keine Ahnung, ein Gedankengang oder irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne teilen wollen.
Also für mich war das damals tatsächlich ganz wichtig. Ich habe über die Kontaktschwestern habe ich eben den Kontakt vermittelt bekommen zu einer Mama, die eben auch ein Kind hat, das ein Single-Ventrikel ist und also ein Einkammerherz hat, weil ich wollte gerne mal mit jemandem reden, dass ein Kind schon etwas älter ist. Also jetzt nicht ein Baby, das jetzt gerade frisch operiert ist oder gerade den letzten Schritt hinter sich hat, sondern einfach ein bisschen älter ist. Und mit der habe ich einfach mal telefoniert und die hat mir dann eben auch berichtet, ja gut, das ist halt so, aber sie leben eigentlich ein ganz normales Leben. Und das war für mich eigentlich dann nochmal die richtige Bestätigung, dass ich sage, ja, mir geht es halt darum, auch wenn das Leben anders ist vielleicht, wir wussten ja nicht, was raus, hätte ja auch sein können, dass sie größere Beeinträchtigungen hat, aber irgendwie, dass man da trotzdem ein schönes und glückliches Leben leben kann. Und das war für mich quasi irgendwie wichtig, dieser Austausch, diese Bestätigung, eine positive Geschichte. Weil das habe ich schon gemerkt, wenn man sich natürlich ganz viel auch so im Internet informiert, da stehen unglaublich viele Dinge drinnen, die man vielleicht lieber nicht lesen sollte. Es ist auch tatsächlich oft so, dass natürlich man viele Geschichten mitbekommt, wo es nicht gut gelaufen ist. Das zieht einen auch so ein bisschen runter. Also ich glaube, wichtig ist, sich so an das Positive zu klammern. Es ist keine Garantie, dass es dann auch wirklich positiv läuft, aber für uns war es der richtige Weg, immer das Positive zu suchen und einfach nach vorne zu gucken und immer im Hier und Jetzt zu leben, nicht zu überlegen, ja, wird sie dann mal, was wird sie für einen Beruf machen, wird sie mal Kinder kriegen können oder so, das wird sich alles zeigen. Bei uns geht es jetzt darum, jetzt geht sie in die Grundschule und wie kriegen wir eine schöne, gute Grundschulzeit rum? Und dann kommt einfach der nächste Schritt und ich glaube, ja, also das war für uns der richtige Weg und das kann ich einfach nur empfehlen, wirklich Schritt für Schritt zu denken und keinen Plan schon für Ewigkeiten und die Zukunft zu haben, weil man kann natürlich auch enttäuscht werden, dass es eben nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat.
Also mit eurer Geschichte heute habt ihr auf jeden Fall bestimmt ganz vielen Familien, die jetzt auch in der Situation sind, echt so einen positiven Ausblick gegeben, weil es ja wirklich, ja wie du sagst, oft hört man ja eben eher die Geschichten, die mit mehr Schwierigkeiten verbunden waren, weil das wahrscheinlich auch die lauteren Geschichten einfach sind. Und dass ihr jetzt diese Geschichte erzählt habt oder du diese Geschichte erzählt habt, glaube ich, ist für viele echt auch nochmal so ein ganz anderer Blickwinkel, dass es eben halt auch einfach viel, viel besser laufen kann als vermutet.
Ja, tatsächlich, ja. Ich hoffe, dass ich da irgendjemand vielleicht auch ein bisschen einfach Mut machen kann, dass es auch so laufen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns eure Geschichte erzählt hast und dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Ja, sehr gerne, natürlich gerne.
Alles Gute für euch.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonnier uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.